nur Golf auf meinsportradio.de.
Die PGA Tour macht in dieser Woche beim Valspar Championship Station und mit dabei auch wieder Tiger Woods. Der setzt sein Comeback also nach seiner kleinen Zwangspause letzte Woche beim WGC in Mexiko jetzt in Florida wieder fort. Allerdings betritt er im Innisbrook Resort mit dem Copperhead Course relatives Neuland, denn sein letzter Besuch liegt dort 22 Jahre zurück. Es war damals bei einem Mixturnier. In Sachen Course Management braucht er daher wohl ein bisschen Nachhilfe und die können wir ihm geben. Denn unser Experte Felix Haselsteiner, der kennt den Platz sehr gut, hat ihn vor nicht allzu langer Zeit gespielt. Er kennt den besten Weg, um unbeschadet aus der Schlangengrube zu kommen. Und den wird er uns gleich beschreiben. Hallo Felix.
Hallo, servus.
Ja, der Copperhead-Kurs ist ja vor allem für sein heftiges Ende bekannt. Für die Löcher 16, 17 und 18, die sogenannte Snake Pit. Doch nicht nur die riesige Schlangenstatue, die den Beginn dieses Schlussabschnittes des Platzes markiert, ist furchteinflößend. Auch die Löcher, die haben es richtig in sich und nicht nur die.
Genau, also man hat... Ich kann ja mal auf 16, 17 und 18 eingehen. Das 16. Loch ist ein sehr langes Par 4, hat einen der schwierigsten Par 4 Durchschnitt-Scores auf der PGA Tour. Und man spielt einen sehr spektakulären Wassergraben entlang, der die gesamte rechte Seite sozusagen begleitet. Und wo man dann ganz interessant taktisch entscheiden muss, was man macht. Also man kann einen kurzen Schlag wählen, der sicher nicht ins Wasser geht. Dann hat man aber gut und gerne 220 Meter ins Grün. Man kann natürlich mit dem Driver spielen, geht dann aber das Risiko ein, rechts im Wasser oder links in den Bäumen zu liegen. Also ich habe mich zum Beispiel links in die Bäume gelegt, was auch nicht gerade toll war. Und von dort aus hat man dann nämlich überhaupt keinen Schlag aufs Grün. Das ist nämlich auch nochmal versteckt hinter so einer kleinen Lichtung drin. Es ist wirklich ein spektakuläres Golfloch und hat sozusagen alles dabei, was man braucht. Dann die 17 ist ein langes Par 3. Auch ein super Golfloch ohne irgendwelche spektakulären Sachen, also ohne Wasser oder irgendwas, aber einfach wahnsinnig puristisch, leicht bergauf, mit einem unheimlich schwierigen Grün. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat man dort immer noch kein Hole-in-One gesehen auf der PGA Tour, was natürlich echt eine Nachricht ist. Und dann noch die 18, ein faszinierend tolles Schlussloch mit einem unheimlich schwierigen Grün, ganz erhöht, deutlich, also sehr ungewöhnlich eigentlich für Plätze in Florida, die normalerweise ja sehr flach sind. Mir wurde damals erzählt, dass Innisbrook, das Gelände dort in Innisbrook, eine der höchsten Erhebungen in ganz Florida hat. Also das sagt ja schon mal aus, wo wir uns da bewegen. Das sind halt ein paar hundert Meter über Meeresspiegel. Und die 18 ist eine dieser hohen Erhebungen, wo man auf dem Grün spielt, das man überhaupt nicht einsieht. Und ich kann nur jedem empfehlen, gestern hatte die PGA Tour auf Facebook ein tolles Video gemacht mit Adam Patwin, dem Vorjahressieger, wo sie diese 18 abgegangen sind. Mhm. Und normalerweise machen das die Profis ja immer mit nicht so viel Euphorie, aber Adam Patwin hat das echt toll gemacht, hat uns genau erklärt, wo man da hinspielen muss. Also falls jemand sich dieses Loch nochmal genauer anschauen will, das kann man sich auf der PGA Tour Facebook-Seite anschauen. Und ja, vielleicht noch ganz kurz, die bezahlen mich da nicht dafür, aber dieser Platz liegt ganz weit im Norden Floridas, nördlich von Tampa noch, ist echt ein ganz schöner Drive dahin, aber wenn irgendjemand wirklich golfbegeistert ist und in Florida Golfurlaub macht, dann ist Innisbrook eine absolute Adresse, weil das ist ein unheimliches, schönes Gelände, genial gepflegt, mit so einer Ressortanlage dabei, die auch ganz nett ist, und es ist wirklich absolut genial, und dieser Platz geht immer so ein bisschen unter zwischen all den anderen in Florida mit Bay Hill und PGA National. Und da muss ich wirklich sagen, war Innisbrook ein absolutes Highlight.
Und für Tiger Woods ja ewig nicht auf der Landkarte. Ich habe es eben schon gesagt. Jetzt hat der ja in den letzten Wochen Probleme mit seinem Driver. Seit seinem Comeback läuft's mit dem noch nicht so gut. Links raus, rechts raus, relativ gleichmäßig. Eine Scoring oder Driving Accuracy von gerade mal 45%. Sollte er unter diesen Voraussetzungen jetzt in Innisbrook in dieser Woche bei seinem Turnierstart den Driver lieber im Back lassen oder vielleicht ganz weglassen?
Naja, es gilt auf jeden Fall wieder dasselbe wie im PGA National. Das heißt, es ist ganz wichtig, auf dem Platz Fairways zu treffen, weil sonst gibt man sich überhaupt keine Chancen. Also es ist ohnehin schon schwierig in Innisbrook Greens in Regulation zu treffen, einfach weil die Distanzen relativ groß sind und die Greens sehr, sehr schwierig anzuspielen sind, und deshalb, wenn man sich vom Tee-Wedge schon nicht gut positioniert, hat man erst recht Probleme, und deshalb wäre es da wahrscheinlich auch wieder eine gute Idee, relativ viel mit dem Dreiholz abzuschlagen, erst recht, weil Tiger diese Längen hat. Also das haben sie auch mehrmals betont, wie er da in Südflorida gespielt hat. er ist ja eh unheimlich lang. Also man hat teilweise, hat er mit der Brent Snedeker damals die erste Runde gespielt, das weiß ich noch, und Snedeker hat fast immer mit dem Driver abgeschlagen und Woodside ihn mit dem Dreierholz ausgedrived. Also das muss man sich schon immer vor Augen halten. Das, es geht ja nichts verloren in Teil des Spiels, nur es kommt aus meiner Sicht immer deutlich mehr Konstanz dazu. Aber gut, wir wissen eh, dass Tiger gilt als einer der most stubborn, also der stursten Spieler auf der Tour. Und ich glaube halt immer noch, dass es für ihn einfach dieses Selbstbewusstsein wichtig ist, dass er da hingeht und sagt, ich schlage jetzt einen Driver raus und der passt auch. Ja? Und das verstehe ich schon auch, weil es ist für einen Profigolfer natürlich angenehmer, wenn man einfach das Selbstvertrauen hat und sagt, ich kann jeden Schläger in meinem Bad spielen, jederzeit.
Hat am Dienstag schon mal, also gestern, eine halbe Proberunde gespielt, zusammen mit Jim Furyk, Steve Stricker und Davis Love III, also das amerikanische Ryder Cup Captain Team sozusagen, war am Start und hat sich den Platz schon mal etwas genau angeguckt. Da wird Tiger sicherlich auch von den erfahreneren Jungs auf diesem Platz den ein oder anderen Tipp gekriegt haben und hat sich vor allen Dingen darauf konzentriert, eben im kurzen Spiel erstmal die Beschaffenheit der Gegenden um das Grün und auch auf dem Grün sich genau anzugucken. Was kannst du über die Grüns sagen?
Die Grüns sind echt nicht ohne. Also es sind sehr groß. Das heißt, in der Regel hat man relativ viel Grün zum Arbeiten, was ganz angenehm ist. Aber das Schwierige an dem Platz ist, dass einerseits die haben ja das Bermuda-Gras, das heißt, man hat ganz interessante und ganz extreme Breaks teilweise drin, die man im Fernsehen überhaupt nicht erkennen kann. Also das ist einfach durch die Beschaffenheit des Graswuchses, dass man manchmal ins Grain reinpattet und das war ganz extrem in Nordflorida da oben. Noch extremer als im Süden unten, wo sie das Gras so ein bisschen kürzer schneiden müssen. Das war auf jeden Fall eine echte Herausforderung. Und was die Grüns schwierig macht, ist das, was ums Grün herum ist. Also man hat meistens direkt nach dem Vorgrün echt ein sehr, sehr tiefes und ganz interessantes und unheimlich schwierig zu bespielendes Rough. Und das wird natürlich interessant zu sehen sein, weil Tiger hat jetzt diese Mexiko-Phase wieder nicht dazwischen gehabt. Also er konnte jetzt ein bisschen trainieren in Florida, wo sie eben eine ganz andere Grassorte verwenden, die ja einen ganz anderen Schlag verlangt aus dem Rough als in Mexiko, wo wir dieses Cucuya-Gras hatten, wo der Ball so ein bisschen aufliegt. Also insofern, das wird spannend zu sehen sein. Ich glaube, dass er damit sehr gut zurechtkommen wird, weil das kommt eigentlich immer erfahrenen Spielern eher zugute.
Jetzt heißt diese Strecke von der 16 bis zur 18 Snake Pit, also Schlangengrube. Die Löcher sind auch nach Schlangenarten benannt, The Moccasin, Rattler und Copperhead. Wie viele Schlangen begegnet man denn da im Rough?
Also es gibt sehr viele. Wir haben zum Glück, wie wir dort waren, die Schlangen vermeiden können. Überhaupt in Florida. Also es heißt zwar immer, ganz nett, wenn man in Florida durchspielt, wenn der Ball rechts ins Rough geht und man ihn nicht sieht. Man ist ja da teilweise mit Caddy unterwegs und dann sagt der Caddy immer nur, don't go search for that ball, es gibt einfach Regionen, da geht man nicht hin, weil da ist die Gefahr für Schlangen zu groß. Also es gibt dort eine Vielzahl an Schlangen und es gibt eine unheimlich große Anzahl an Alligatoren. Also ich glaube, wir haben auf einer Runde am Copperheadplatz, glaube ich, 4 oder 5 Alligatoren gesehen, teilweise mitten am Fairway, wo man dann natürlich das Ballplacement nochmal ein bisschen überlegen muss. Also das ist nochmal ein ganz anderes Hindernis neben Wasser und Sand, wenn dann auf einmal ein Alligator da liegt und man da irgendwie drum rumspielen muss. Also insofern, wir werden sicher auch da wieder ein paar schöne Bilder aus der Natur mit dem Wildlife sehen.
Aber schöne Bilder werden wir auch vom Platz von den Golfern sehen und vor allen Dingen der Flight von Tiger Woods zum Start auf den ersten beiden Runden. Der hat es ja absolut in sich. Jordan Spieth dabei und Henrik Stenson, weil wir vorhin über das Dreierholz sprachen. Da kann er richtig Anschauungsunterricht nehmen, wie man mit einem Dreierholz richtig schön umgeht. Henrik Stenson, bekannt und berühmt dafür.
Ja, genau, Henrik Stenson. Und Jordan Spieth ist einer seiner Lieblingsplätze, hat ja dort auch schon mal gewonnen. Bin ich sehr gespannt, wie jetzt wie der nach seinen zuletzt ja soliden Ergebnissen, und jetzt wird er sicher mal wieder angreifen wollen. Und das Flight gibt natürlich wahnsinnig viel her, weil Henrik Stenson dieses Jahr zum ersten Mal wieder da auf der ganz großen Bühne rumläuft. Bin gespannt, wie er sich da jetzt zurechtfindet. Ich weiß, dass er hat letztes Jahr auch schon gut gespielt dort, und deshalb wird interessant zu sehen, aus europäischer Sicht überhaupt ein großes Turnier mit Sergio Garcia und auch Justin Rose, Rory McIlroy. Also es sind einige dabei, die da international wieder was zeigen können. Und ganz interessant, eine ganz große Anzahl an internationalen Siegern hatten wir dort zuletzt. Also ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder irgendwie der Platz den anderen, den Amerikanern nicht so gut liegt, aber wird interessant zu sehen sein.
Auf jeden Fall hatte 2015, hast du schon gesagt, Jordan Spieth dieser Platz sehr gut gelegen und da hat er vor allen Dingen auch in der Snake Pit dann die Grundlage dafür gelegt, dass er eben Patrick Reed und Sean O'Hare noch eingeholt hat, ins Playoff gezwungen hat und am Ende eben den Sieg davongetragen haben. Jemand anders, der sich auch mit Schlangen zwar auskennt aus Südafrika, aber eben mit dem Platz nicht ganz so gut zurechtkam im Jahr 2012. Ernie Els, der hat da einen richtigen Einbruch in der Snake Pit gehabt. Also das sind schon so ja unterschiedliche Rundenverläufe, die da in den letzten Jahren aufgetreten sind. Und die Snake Pit hat eben über Sieg und Niederlage bei diesem Turnier entschieden. Weil wir über das Feld sprechen, müssen wir vielleicht ein paar andere Namen noch sagen. Es ist auffällig, sehr viele Europäer auch in diesem Jahr dabei. Garcia ist dabei, Rory McIlroy wird auch wieder mitspielen, nachdem er ja beim WGC nicht dabei war. Also Star Power jede Menge da.
Genau. Wir können nur aus deutscher Sicht vielleicht gut schauen. Also Stefan Jeder ist auch wieder dabei. Alex Chater auch. Bin sehr gespannt, was uns die beiden jetzt zeigen, weil gerade bei Stefan Jeder haben wir doch ein bisschen kritisch geredet nach seiner sehr, sehr schwachen Leistung jetzt beim PGA National oder im PGA National für das 100 Classic. Wird es mal wieder Zeit, dass er ja vielleicht mal einen Schritt nach vorne macht und bin gespannt, weil wie es ihm da auf so einem traditionsreichen Platz wie Innisbrook geht. Alex Chater ist ja wieder, hat er auch eine kleine Verletzung beim 100 Klasse, musste da ja aufgeben. Auch interessant zu sehen sein, wie er sich da wieder zurechtfindet. Er kennt ja immer den Platz sehr gut.
Definitiv. Also wer ist deiner Meinung nach ein guter Siegtipp, wenn man jetzt Geld setzen möchte auf das Turnier?
Also ich würde auf Jordan Spieth tippen, ehrlich gesagt. Der ist, glaube ich, wieder fällig für auf jeden Fall ein sehr gutes Ergebnis. Hat eigentlich sehr gut gespielt, hat im Moment nur ein bisschen, er tut sich so ein bisschen schwer mit den ganz niedrigen Runden. Also er war sehr solide zuletzt und ich glaube, dass er sobald auf einem Platz wie Innisbrook ist, kann er wieder mal ganz vorne dabei sein. Und ansonsten vielleicht aus europäischer Sicht darf man Sergio Garcia ruhig mal wieder auf die Liste nehmen, weil ich fand ihn wirklich stark jetzt in Mexiko. Hat er mir sehr gut gefallen, ist auch immer wieder zurückgekommen, wenn er einen Schlagverlust hatte. Und dieses Zurückkommen nach Schlagverlusten, das ist eines der entscheidenden Merkmale in Innsbruck. Man wird definitiv Birdie spielen und dann ist eben die Frage, wie schnell man da wieder mit einem Birdie nachlegen kann.
Charles Schwassel kennt sich auch super da aus bei dem Turnier. Genau. 2016 Gewinner, letztes Jahr Sechster, also den würde ich auch noch mal wieder auf dem Zettel haben, wenn es auf dem Platz
geht. Auf jeden Fall, ja.
Weil eben Platzkenntnis sehr, sehr wichtig ist. Justin Thomas und Phil Mickelson, die beiden, die ja letzte Woche in Mexiko dann in die Stechen gekommen sind und Phil Mickelson, der das Turnier dann nach seiner langen Durststrecke endlich mal wieder gewonnen hat, die haben sich erstmal eine kleine Pause verdient.
Ja, ich war auch klar nach Justin Thomas, also jetzt hat er sehr viel gespielt zuletzt, war auch immer in Contention und jetzt ist es, glaube ich, dann auch wieder taktisch mal klüger, eine Runde Pause zu machen. Ja, also gerade nach Mexiko war das schon bei einigen abzusehen. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass Sergio Garcia spielt, weil ich meine, der hat ja immer noch eine hochschwangere Frau zu Hause und dachte ehrlich gesagt, dass er eher mal wieder eine Pause machen wird. Aber naja. Wir werden auf jeden Fall beobachten am Wochenende.
Babyklamotten und Babyausstattung, das ist teuer. Das muss man sich erst verdienen. Also das ist vielleicht der Grund für Sergio Garcia. Nein, Spaß beiseite. Der hat wahrscheinlich einfach Spaß und möchte da nochmal wieder gewinnen. Einer, der uns in der letzten Woche auch Spaß gemacht hat, der ist in dieser Woche beim Heimspiel am Start in Indien, nämlich auf der European Tour bei der Hero Indian Open, Shubhanka Sharma. Aber der wird demnächst dann auch in die USA zurückkehren können, weil er nämlich das Ziel eines jeden Golfers erreicht hat. Er darf beim Masters in diesem Jahr spielen.
Ja, eine Invitation bekommen, was natürlich eine sehr große Ehre ist. Aber die haben natürlich auch sofort wieder erkannt, dass ein Inder natürlich immer eine super Geschichte ist. Großes Publikum, das sie da erreichen können. Und hat ja wirklich tolles Golf gespielt. Insofern fand ich auch sehr schön, wie er hat dann auf Twitter auch gesagt, dass er extrem humbled ist und sich total freut, da dabei sein zu dürfen und ist natürlich eine super Geschichte, dass er mit einem so tollen Ergebnis jetzt so viel Aufmerksamkeit erreichen konnte, dass er jetzt für Masters dabei ist. Also was Größeres gibt es ja, glaube ich, für keinen Golfer. Und er hat sich ja auch für das Open Championship qualifiziert, also kann auf jeden Fall schon mal zwei Majors dieses Jahr spielen. Die zwei größten auch noch, und das ist natürlich eine tolle Sache für ihn.
Da hat er sich wirklich das redlich verdient durch seinen hervorragenden Saisonstart und auch durch sein Auftreten dann letzte Woche in Mexiko, nicht nur auf dem Platz, sondern sondern auch daneben. Wirklich toller Typ und interessanter Kerl, den wir ja in den nächsten Jahren sicherlich noch häufiger dann auch auf der European Tour und jetzt eben auch bei den Majors sehen. Und in dieser Woche bei der Hero Indian Open sprechen wir natürlich auch am Montag drüber hier bei nurgolf auf meinsportradio.de und am Freitag gibt es dann auch die Zusammenfassung der ersten Runde, selbstverständlich bei uns hier auf meinsportradio.de. Und ich sag für die Platzvorstellung und den Einblick in den Innisbrook-Kurs beziehungsweise in den Copperhead-Kurs in Innisbrook in Florida, vielen Dank an Felix Hasselsteiner.
Sehr gerne.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, viermal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.